Ich begrüße euch auch an diesem Morgen zum Gottesdienst und zur Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Ausdruck da was anfangen konntet in dem Lied Yes is Weik. Das ist ein Ausdruck, der in Jesaja 11 erscheint. Isais Zweig oder Wurzel. Isai war der Vater von König David. Und da sehen wir schon beim Predigttext, den wir in Jesaja 9 finden, 1 bis 6, Jesaja 9, 1 bis 6, ist genau dieser Zusammenhang, wo vom Zweig oder von der Wurzel Isais die Rede ist. Und die bezieht sich auf das Kind, von dem in diesem Text die Rede ist. Inhaltlich knüpft der Text an Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und du sollst ihn nennen Immanuel. Und das ist dieser Immanuel, von dem in diesem Text die Rede ist. Ich lese in Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 6, so die Einteilung in der Elberfelder Übersetzung. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit im Land Sebulon und im Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihren Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Ich möchte mit uns euch zusammenbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir diese wunderbare Verheißung haben, dass du sie erfüllt hast. Und ich danke dir für das Wort heute Morgen und dass du unsere Herzen öffnest, damit wir es aufnehmen und es Frucht bringt. Amen. Das Thema, die Friedensherrschaft des Messias, mit folgender Untergliederung. Erstens, der Messias als Licht für die Welt. Zweitens, der Messias als Weltherrscher. Und drittens, der Messias als Friedensherrscher. Weihnachten steht vor der Tür. Wir feiern also gleich wieder Weihnachten. Aber warum denn eigentlich? Wenn man sich umschaut und hört, dann geht es um Geschenke, es geht um Schmuck, es geht um Essen. Und wenn man die Lieder im Radio hört, dann beherrscht vor allem ein Thema den Inhalt, nämlich die Sehnsucht nach Frieden. Dass endlich Friede sei. Das sind die Themen. Frage ist, was ist denn das Entscheidende an Weihnachten? Worum geht's? Warum feiern wir Weihnachten? Gott wurde Mensch, so sagt uns das der Text hier, so kündigt er das an. Gott wird Mensch. Warum wird Gott Mensch? Um als niedliches Kind bewundert zu werden. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder und so weiter. Kommt das Christuskind immer wieder, um als niedliches Kind bewundert zu werden. Nun, das Thema, das hier angekündigt wird, ist genau das Thema, das die Engel verkündigt haben, als Jesus geboren war. Die Engel, die den Hirten erschienen sind, sie sagten, Herrlichkeit gehört in der Höhe Gott und auf Erden Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens oder des Wohlgefallens. Friede auf Erden muss also nicht mehr Wunschdenken bleiben, sondern ist Wirklichkeit geworden durch Jesus Christus. Der Friede, der hier angekündigt wurde im Alten Testament, der ist Wirklichkeit geworden und wir dürfen diesen Frieden erleben. Das Friedensprogramm des Messias wird hier angekündigt durch Jesaja etwa rund 700 Jahre vor Christus. Rund 700 Jahre vor Christus schon. Martin Luther lebte vor 500 Jahren, damit man so ein bisschen sich das vorstellen kann. Also nochmal 200 Jahre zusätzlich. Damals hat Jesaja den Messias angekündigt als Licht für Israel. Aber, und der Text sagt das auch schon, und später sagt Jesaja das ausführlicher, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker der ganzen Erde. Jesus bringt uns Frieden durch seine Herrschaft und er bringt Licht in diese dunkle Welt. Erstens der Messias als Licht für die Welt. Jesaja wirkte also um 700 vor Christus und es war die Zeit, er fing noch früher an, so 740 etwa, das war die Zeit, als auch noch das Nordreich im Land wohnte, als Jesaja anfing und Juda. Und beide Reiche lebten im Ungehorsam Gott gegenüber. Jesaja musste das Gericht Gottes ankündigen. Israel wollte die Freiheit genießen, aber sie machten sich abhängig von anderen Nationen. Es herrschte Unterdrückung im Land und sie selbst wurden unterdrückt, weil sie nicht im Gehorsam Gott gegenüber lebten. Und Jesaja muss ganz deutlich das Gericht ankündigen. Gott wird sein Gericht über euch bringen. Aber das ist nicht das letzte Wort. Er sagt, er sieht am Horizont das Licht aufgehen. Die Morgendämmerung kommt. Trotz Gericht kommt das Licht und es kommt ganz sicher wie die Sonne, wenn die Morgendämmerung kommt. Erscheint. Dann wissen wir, bald erscheint auch die Sonne. Und so sicher wird auch dieses Licht kommen. Nun, worin besteht dieses Licht? Es ist ein Kind. Es ist ein Kind, das hier gleichzeitig mit Gott gleichgesetzt wird, in diesem Text. Gottes Sohn wird Mensch, um die Menschheit zu befreien von der Sklaverei, von der selbstverschuldeten Sklaverei, kann man auch sagen. Gottes Sohn wird Mensch, um die Menschheit zu befreien. Wie wird er das tun? Auch darüber lässt uns Jesaja nicht im Unklaren. Nicht nur dadurch, dass er als liebliches Kind geboren wird, im Stall von Bethlehem, so lieblich war das übrigens auch gar nicht, denke ich, sondern Jesaja 53 sagt uns das, indem er die Schmerzen der Menschheit auf sich nimmt, indem er die Leiden der Menschheit auf sich nimmt, indem er die Wurzel der Leiden auf sich nimmt, die Sünde. Jesaja 53. Dadurch ist er uns zum Frieden geworden, indem Jesus die ganze Schuld der Menschheit, die Schuld Israels, des Gottesvolkes, aber auch die Schuld aller Menschen auf sich nimmt. Indem Jesus ans Kreuz geht, das ist das Ziel. Indem Jesus ans Kreuz geht und das Gericht Gottes über deine und meine Sünde auf sich nimmt. Indem Jesus stirbt, aber auch aufersteht und siegreich gen Himmel fährt. Dadurch hat er den größten Feind Israels und der Welt, Satan und Sünde, besiegt. Wie ist es heute mit Israel? Das wissen wir, dass die meisten nicht an den Messias Jesus glauben. Aber Sacharja verheißt in Sacharja 12, Vers 10, dort spricht Gott und sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben, und werden weinen und wehklagen. Bei der Wiederkunft Jesu werden sie erkennen, dass Jesus ihr Messias ist. Und dann sagt Paulus, in Römer 11 wird ganz Israel gerettet werden. Dann wird das Licht werden über das Volk, das im Dunkeln wohnt. Jesus ist dieses Licht. Und er wird Israel hell machen. Aber er ist nicht nur das Licht für Israel, wie Jesaja ganz klar sagt, sondern Jesaja 49, Vers 6, dort heißt es, es ist zu wenig, dass du mein Knecht seist als Licht für Israel. Es ist zu wenig. Du sollst das Licht sein und mein Recht bringen bis an die Enden der Erde, auch bis nach Basel. Das ist wunderbar. Jesaja 41, 50, Vers 4 heißt es, in einem Nu wird das geschehen, bei der Wiederkunft Jesu, aber das Licht ist gekommen. Es ist gekommen und er ist jetzt schon da. Und er will das Holprige zur Ebene machen, das Holprige zur Ebene machen. Und dadurch ist er das Licht. Wir haben es einleitend gehört, Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und damit sagt er, ich bin jetzt da, als euer Licht und das Licht der ganzen Welt. Wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Damit sagt Jesus ganz klar, wer ohne mich lebt, lebt in der Finsternis. Und etwa 20 Verse später im gleichen Kapitel sagt er, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Menschen leben versklavt im Egoismus. Das ist vielleicht das größte Problem, der Egoismus. Geld, Alkohol, auch Zigarette, Hurerei und so weiter. Das kann uns alles versklaven. Und Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus allein ist die Hoffnung für die Welt. Jesus allein ist die Hoffnung für die Welt. Wir müssen nicht länger im Finsternis leben. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann nimmt er uns die Sünde weg, weil er sie getragen hat. Er vergibt uns und wenn er sie uns vergibt, dann nimmt er sie auch weg. Er hat sie weggetragen ans Kreuz und wurde dort verurteilt. Und ich lebe da nicht als fehlerloser Mensch. Als Christen sind wir in der Regel zumindest nicht fehlerlos. Aber wir leben ständig von der Vergebung und von der verändernden Kraft. Jesus ist nicht nur das Licht, sondern er hat zu seinen Jüngern auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. In Matthäus 5, ab Vers 14 bis 16. Und ihr sollt das Licht leuchten lassen. Wozu? Damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Das ist das Ziel. Euren Vater im Himmel verherrlichen. Jesus ist nicht nur das Licht, sondern wenn er in mir lebt und in uns, dann sind wir das Licht für die Welt, weil er es ist durch uns. Und das sagt schon Jesaja auch inhaltlich ganz konkret, was es heißt, Jesaja 58, Vers 7 bis 10. Ist mir jetzt zum ersten Mal richtig aufgefallen, aber sehr interessant. Heißt, wenn ihr dem Hungrigen zu essen geben werdet und den Heimatlosen ins Haus aufnehmen werdet, dann werdet ihr das Licht sein. Dann heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte, also aus dem Volk Israel, aus dem Volk Gottes, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken, Sportler wissen das, dass das Strafe nach sich ziehen kann, wenn man das tut, das Finger ausstrecken und Böses reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreißt und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass Jesus genau hier anknüpft, wenn er sagt, dass bei seiner Wiederkunft er den Menschen dann, der König wird sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, denn ihr habt den Hungrigen zu essen gegeben, dem Durstigen zu trinken, den Fremdling habt ihr aufgenommen, die Menschen bekleidet, die Kranken besucht und so weiter. Also ich habe sehr stark den Eindruck, dass Jesus genau hier anknüpft. Sagt, so seid ihr das Licht der Welt. Es geht sehr wohl darum, dass Menschen Frieden mit Gott bekommen. Aber es geht auch darum, dass wir als Gemeinde Jesu nach diesen göttlichen Prinzipien leben und uns dafür einsetzen, dass entsprechend Gerechtigkeit herrscht. Jesus ist nicht nur das Licht, sondern vor allem ist er das Licht durch seine Herrschaft. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Messias als Weltherrscher. Es ist hier von einem ewigen Reich die Rede, dass der Messias aufrichten wird. In Offenbarung 20, Vers 1 bis 6 wird gesagt, dass Jesus, wenn Satan gebunden ist, für 1000 Jahre im Frieden herrschen wird. Von Israel aus, von Jerusalem aus, wird dort nicht ausdrücklich gesagt, wird aber im Alten Testament gesagt. Zum Beispiel in Hesekiel 48, Vers 3 und Vers 35. Jesus wird die Friedensherrschaft aufrichten. Grundlage dafür ist sein erstes Kommen. Grundlage dafür ist, dass Jesus Satan längst besiegt hat. Satan wird gebunden werden, aber besiegt ist er längst. Er ist ein geschlagener Feind. Und Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, die nehmen damit seine Herrschaft auf sich. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, ihr seid herausgerissen worden aus dem Machtbereich der Finsternis und seid hineinversetzt unter die königliche Herrschaft seines geliebten Sohnes. Das geschieht freiwillig. Im Reich Gottes oder anders in der Gemeinde gibt es lauter Freiwillige. Aber wenn wir mit Jesus leben wollen, zu seiner Gemeinde gehören, dann ist er Herr in unserem Leben. Dann ist er das. Und er will es immer mehr werden. Er hat uns freigekauft. Er ist das Haupt der Gemeinde. In der Gemeinde ist nicht der Pastor oder die Ältesten, wie auch immer, das Haupt in erster Linie, sondern es ist der Herr Jesus. Es ist auch nicht die Mehrheit der Gemeinde, es ist Jesus. Und es wurde einleitend auch Philipper 2 gelesen. Wenn wir dort weiterlesen, Vers 9 bis 11, da heißt es, vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Jedes, weltweit. Übrigens eine Ankündigung auch schon von Jesaja. Vor Jahwe heißt es dort, in Jesaja wird sich jedes Knie beugen. Jesus ist dieser Herr, vor dem sich die Menschen beugen werden. Und es ist gut, wenn wir nicht so lange warten, bis unsere Knie gezwungen werden, knirschend, ja, Zähne knirschen vielleicht sogar, sie gebeugt werden. Es ist gut, wenn wir es jetzt freiwillig tun und wir werden eingeladen dazu, unser ganzes Leben ihm auszuliefern und ihn über uns zu herrschen zu lassen. Das ist befreiend. Die Gemeinde ist somit auch der einzige Ort weltweit, wo Sünde überwunden werden kann. Wo Sünde überwunden werden kann, ist die Gemeinde Jesu der einzige Ort. Wir leben in einer Zeit, wo man viel Probleme hat mit den Banken, mit den Finanzen. Europa gibt es immer mehr Regelungen. Die Banken werden immer mehr kontrolliert, scheinbar. Oder vielleicht kann man auch sagen, offenbar muss das sein. Aber was ist das Problem? Die Menschen, die diese Banken kontrollieren, die leben auch unter der Herrschaft des Bösen. Man sieht das immer wieder. Kann Sünde so überwunden werden? Sünde kann vielleicht manchmal eingeschränkt werden, aber die Macht des Bösen ist da und sie kann nur durch Jesus überwunden werden. Deswegen finden wir ein sehr gutes Prinzip in Römer 12. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir als Christen das auch noch etwas mehr berücksichtigen würden. Wie wird Sünde überwunden? Jesus hat es vorgelebt, Paulus hat es hier aufgeschrieben, Römer 12, Vers 17 bis 21. Nicht dadurch, dass wir Böses anstelle von Bösem, heißt wörtlich, zurückgeben. Das sollen wir nicht tun, sondern die Feinde lieben, sie segnen, die uns fluchen und so viel an uns liegt, Frieden haben mit jedermann. Die Rache ist mein, ich will vergelten, hat Gott gesagt. Lesen wir in Römer 12. Und darum sollen wir das Böse mit dem Guten überwinden, wie Jesus es vorgelebt hat. Es ist gut für uns zu wissen, dass Gott die Menschen richten wird, nicht wir. Das befreit uns. Ich muss die Menschen nicht richten, das tut Gott, beziehungsweise Jesus Christus. Er ist der Weltherrscher, er wird das sichtbar werden lassen, wenn er wiederkommt. Der Hebräerbrief sagt uns, jetzt sehen wir das noch nicht, dass ihm die ganze Welt unterordnet ist. Aber wir werden sehen, die ganze Welt ist ihm unterordnet. Er sitzt zur Rechten Gottes. Aber jetzt ist es die Gemeinde, die sich freiwillig dieser Herrschaft unterordnet. Und das können wir auch nur dadurch, dass wir durch Jesus wiedergeboren sind und durch den Geist Gottes diese Kraft empfangen. Paulus sagt auch Römer im 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Herr Jesus sagen, außer durch den Heiligen Geist. Das Ausleben. Jesus ist nicht ein Gewaltherrscher, einer, der seine Macht missbraucht, sondern er ist ein Friedensherrscher. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Der Messias als Friedensherrscher. Er wird hier als Friedefürst bezeichnet, oder man kann auch übersetzen, Befehlshaber des Friedens. Befehlshaber des Friedens. Er bringt den Frieden, den wahren Frieden, Shalom. Hebräisch Tsar Shalom. Shalom bedeutet nicht nur, dass man keinen Krieg erlebt, sondern Shalom heißt Heil, Wohlergehen, Unversehrtheit, Wohlergehen einer Gemeinschaft. Ein Verhältnis lebt dann im Frieden, wenn es wirklich unversehrt ist. Nicht nur dann, wenn man sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlägt. dann leben wir im Frieden. Und eine Gesellschaft lebt dann in Frieden, wenn es allen gut geht. Wenn es allen gut geht. Wir wissen, dass dieser Friede hier auf Erden immer unvollkommen bleiben wird, bis Jesus wiederkommt. Erst dann wird er vollkommen sein. Aber dieser Friede hat sehr wohl auch etwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, und zwar sehr viel. Also lest mal Jesaja weiter zu Ende bis Kapitel 66 und ihr werdet viel davon erfahren. Nicht nur, was ich gelesen habe, Jesaja 58, Vers 7 bis 10. Also sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, das dürfen wir in unserem Eifer für die Mission nicht vergessen. Es geht darum, dass Menschen Frieden haben mit Gott, aber diesen Frieden dann auch ausleben im zwischenmenschlichen Bereich. Es geht natürlich primär darum, dass in der Gemeinde unter Gläubigen dieser Friede ausgelebt wird. Jesus sagt, Arme werdet ihr immer haben unter euch. Heißt aber nicht, also drückt das Auge zu. Der Befehlshaber des Friedens ist Jesus. Was heißt das? Menschen, die mit Gott im Unfrieden leben, leben auch nicht mit den Mitmenschen im Frieden. Das ist die Grundlage, damit wir mit den Mitmenschen im Frieden leben, dass wir mit Gott Frieden haben. Wenn wir nicht Frieden mit Gott haben, dann müssen wir uns immer selbst irgendwie rechtfertigen. Wir müssen besser sein, als wir sind. Wir müssen schlecht über andere reden. Wenn ich schlecht über andere rede, wie sie auch alle heißen, dann heißt es ja immer, ich bin noch besser. Ich bin nicht ganz so schlecht. Brauchen wir nicht. Darum gibt es ja viel Krieg und Streit und Hass und Verbitterung auf dieser Welt. Wenn wir wissen, Jesus unsere Rechtfertigung, er ist unser Friede, dann müssen wir uns nicht besser darstellen, als wir sind. Die Hirten sagten, Friede auf Erden. Wo? Bei den Menschen des Wohlgefallens. Was heißt das? Bei den Menschen des Wohlgefallens. Also bei den Menschen, die nach dem Wohlgefallen Gottes leben. Es ist nicht nur Wunschdenken, sondern Friede wird in Jesus Christus Wirklichkeit. Wir haben Frieden mit Gott. Und Epheser 2, Vers 14 lesen wir, er ist unser Friede, Christus. Und zwar geht es hier um Heidenchristen und Judenchristen. Innerhalb der Gemeinde ist Jesus unser Friede. Wenn Jesus mein Friede ist, dann lebe ich diesen Frieden. Und dann, so lesen wir in Römer 15, Vers 7, nehmen wir einander an, wie Christus uns angenommen hat in unserer Unvollkommenheit. Die Grundlage, dass es Friede auf Erden geben kann, ist, dass wir Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus. Und weil viele Menschen diesen Frieden nicht haben, leben sie in Korruption, Machtmissbrauch, Unterdrückung, Verleumdung, Steuerhinterziehung und so weiter. Als Christen sollen wir diesen Frieden ausleben. Und ich glaube, da sind wir alle täglich neu gefordert. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter in euren Herzen, zu diesem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter in euren Herzen. Jesus, der Gott gleich war, so haben wir es Philipper gelesen, 2, ab Vers 6, hielt nicht wie an einem Raub daran fest, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und nahm die Gestalt eines Menschen, sogar die Gestalt eines Sklaven an. Er ist damit unser Vorbild. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden, heißt in einem Lied, anlehnend an 2. Korinther 8. Jesus wurde arm für Paulus, das ist das Vorbild, dass auch wir bereit sein sollen, zu verzichten, aus Liebe zum Nächsten. So kann es Frieden geben. Nicht, wenn wir nach dem Vergeltungsprinzip leben. Nicht dann, wenn ich erwarte, dass der Nächste kniebeugend, kniefällig zu mir kommt. Nicht erst dann sollen wir den Frieden suchen, sondern immer, so viel an euch liegt. Und das wird nur dann möglich sein, wenn wir nach dem Prinzip leben, wie wir in Johannes 3, Vers 30 lesen, er, Jesus, muss wachsen, muss zunehmen, muss mir wichtiger werden. Ich aber muss abnehmen. Und als Theologe kann ich sagen, auch meine Theologie muss demgegenüber geringer werden. Ich muss nicht immer mich durchsetzen, ich muss nicht immer als Theologe auch nicht immer Recht haben. Es geht um ihn, der am Kreuz sein Leben hingegeben hat für mich, der auferstanden ist, der wiederkommen wird, der die Welt richten wird, nicht ich. Und ich darf so, weil ich diesen Frieden empfangen habe, Frieden mit den Mitchristen leben und allen Menschen diesen Frieden wünschen und mich dafür einsetzen, dass sie ihn erreichen. Und ich habe den Eindruck, und ich meine, wenn das richtig ist, wenn wir als Christen im Unfrieden miteinander leben, sollten wir uns fragen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Wenn wir im Unfrieden untereinander leben, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Seine Gesinnung soll meine Gesinnung sein. Philipper 2, Vers 5. Er, der sich entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Und ich meine, da haben wir immer einiges zu lernen. Fasse kurz zusammen. Der Messias ist Licht für die Welt. Jesus hat Licht in die Dunkelheit gebracht. Dunkelheit, das ist die Sünde, die Macht der Sünde, die die Menschheit prägt. Und dadurch erleben sie Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Armut, Ausbeutung. Jesus hat Licht gebracht. Er hat den Frieden mit Gott gebracht. Er ist der Friedensherrscher. Und wenn wir als Gemeinde diesen Frieden erleben und wenn Jesus in unser Leben gekommen ist, das Licht für uns ist, dann empfangen wir die Vergebung durch ihn. Aber wir setzen uns auch für diesen Frieden ein. Wir leben ihn aus in der Beziehung zu den Geschwistern, zu den Glaubensgeschwistern. Jesus wird wiederkommen als Weltherrscher. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und herrscht jetzt. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Aber er wird das Haupt weltweit sein, sichtbar auch. Er ist jetzt schon, aber er wird das auch sichtbar sein und wird seinen Frieden weltweit wird er sichtbar werden, wenn Satan nicht nur besiegt, nicht nur gerichtet, sondern gebunden ist. Und wenn die Menschen sich Jesus unterordnen. Das sind wunderbare Aussichten, das dürfen wir gerade heute nicht vergessen. Jesus kommt als Licht für die Welt wieder, aber ist jetzt schon Licht der Welt. Und weil wir Jesus aufgenommen haben, sind wir das Licht der Welt. Ohne überheblich zu werden. Gerade in der Demut Jesus gegenüber können wir dieses Licht sein und immer mehr werden. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn gesandt und Jesus Mensch geworden, uns als Vorbild, nicht nur als Vorbild, sondern auch als Retter und Herr. Und ich bitte, dass du Gnade schenkst, dass wir unser Leben immer mehr dir unterordnen, damit wir wirklich frei sind, dass wir dein Licht sein können, auch im Umgang miteinander, dass wir als Gemeinde leuchten können, hier vor Ort, wo du uns hingestellt hast, damit Menschen uns beobachten und sehen, dass du wirklich unter uns bist. Und dass wir das haben, was alle Menschen brauchen. Deinen Frieden und deinen Segen. Amen.